Und so wollen wir A und B miteinander für unseren Gott, Psalm 136, beten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott aller Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn aller Herren, denn seine Güte währet ewiglich. Der allein große Wunder tut, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Himmel mit Weisheit gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der die Erde über den Wassern ausgebreitet hat, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Lichter gemacht hat, denn seine Güte währet ewiglich. Die Sonne den Tag zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich. Den Mond und die Sterne die Nacht zu regieren, denn seine Güte währet ewiglich. Der an uns dachte, als wir unterdrückt waren, denn seine Güte währet ewiglich. Und uns erlöste von unseren Feinden, denn seine Güte währet ewiglich. Der Speise gibt allem Fleisch, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Gott des Himmels, denn seine Güte währet ewiglich. Amen. Groß und herrlich.
Wir lesen weiter in Psalm 136, ich lese ab Vers 10. Der die Erstgeborene schlug in Ägypten, denn seine Güte währet ewiglich. Und führte Israel von dort heraus, denn seine Güte währet ewiglich. Mit starker Hand und ausgerecktem Arm, denn seine Güte währet ewiglich. Der das Schilfmeer teilte in zwei Teile, denn seine Güte währet ewiglich. Und ließ Israel mitten hindurchgehen, denn seine Güte währet ewiglich. Der den Pharao und sein Heer ins Schilfmeer stieß, denn seine Güte währet ewiglich. Der sein Volk führte durch die Wüste, denn seine Güte währet ewiglich. Der große Könige schlug, denn seine Güte währet ewiglich. Und brachte mächtige Könige um, denn seine Güte währet ewiglich. Sihon, den König der Amoriter, denn seine Güte währet ewiglich. Und Og, den König von Baschan, denn seine Güte währet ewiglich. Und gab ihr Land zum Erbe, denn seine Güte währet ewiglich. Zum Erbe seinem Knecht Israel, denn seine Güte währet ewiglich. Darf Sie bitten, zum Gebet und zum anschließenden Lied aufzustehen. Denn seine Güte währet ewiglich. Und so liegen wir vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Herr Jesus Christus, an diesem Morgen möchten wir in dieser Haltung und Gesinnung wie Daniel mit unserem Gebet vor dich kommen. Wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit. Da können wir überhaupt nichts vorweisen. So kommen wir zu dir, dem Gerechten, der uns gerecht gemacht hat. Wir vertrauen auf deine große Barmherzigkeit. Und wenn wir das nicht könnten, wären wir verlorene Leute. Durch dein Leiden und Sterben am Kreuz von Golgatha hast du uns vollkommen erlöst. Wir bitten an diesem Morgen für deine verfolgte Gemeinde um dein Nahesein, trösten und segnen. Wir bitten für dein Volk Israel und danken dir, dass sie einmal dich als den erkennen, den sie durchstochen haben. Wir bitten dich für unsere Regierungen und die Regierungsbildung in unserem Land. Und wir bitten für unser Volk und bringen dir dankbar allen Glauben, aber auch alle Nöte und Gottlosigkeit. Lass uns als Gemeinde Jesu hier unseren priesterlichen Dienst tun im Gebet. Wir bitten für alle unter uns, die irgendeine Not haben. Schenke doch du Ausgang und Hoffnung zur rechten Zeit. Wir bitten dich für Andreas Schäfer um Vollmacht, uns dein Wort zu sagen. Und wir wollen es immer wieder mit dem Liederdichter beten. Zieh und Stille soll sich breiten um mein Sorgen, meine Pein, denn die Stimmen Gottes läuten Frieden, ewigen Frieden ein. Ebnen soll sich jede Welle, denn mein König will sich nahen. Nur an einer stillen Stelle legt Gott seinen Anker an. Was gewesen werde Stille, Stille, was der einst wird sein, all mein Wunsch und all mein Wille gehen in Gottes Willen ein. Amen.
Psalm 136. Erster Eindruck, sind Sie überfordert? Nö. Das ist ja der Psalm für all, die gerne die Bibel auswendig lernen, wo Sie tatsächlich ja die Hälfte des Psalms innerhalb weniger Sekunden auswendig lernen können. Von 26 Versen, ich weiß, das ist gemein. Ja. Also überfordert sind Sie jetzt nicht. Brauchen Sie noch weitere Hilfen? Nochmal zu verstehen, wir haben ja diese wunderschöne responsorische Zeile. Dong, 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 dong. Ist ja sehr einsichtig. Ja, wir entdecken, dass dieser Psalm einen wunderschönen Aufbau hat. Er beginnt mit einem Aufruf, Gott zu danken. Das ist einer von diesen Hodu-Psalmen, die mit Danke dem Herrn beginnen. Wir haben vier davon in dem Psalm. Das ist der vierte, abschließende und letzte. Danke dem Herrn, danke dem Gott, danke dem Herrn. Dreifacher Aufruf. Dann kommt der erste große Teil, weil er so einzigartig schöpferisch tätig ist. Und dann kommt der zweite Teil und da wird untergliedert, weil er so geschichtsmächtig in Israel tätig war. Da beginnt zuerst einmal die berühmte Phase des Auszugs mit allem, was dazugehört. Das Schilfmeer spielt natürlich wieder eine ganz große Rolle. Aber es findet auch der Einzug, die Landnahme, einen Platz, das ist der zweite Teil. Und der dritte Teil der Geschichte ist quasi die Gegenwart, denn plötzlich heißt es, und er dachte auch an uns. Und dann sind wir da, wo der Psalm am Ende ankommt. Schöpfung, Geschichte Teil 1, Auszug, Geschichte Teil 2, Landnahme, Geschichte Teil 3, heute wir, lobt ihn. So, ganz grob der Aufbau. Da steht dieser Psalm so vor uns. Natürlich kann man sofort entdecken, da muss man nur kein Liturgiefreak sein. Haben wir ja selbst wir hier gemacht, die werden nicht gerade als liturgisch besonders geprägte Gemeinde gelten, ganz bestimmt nicht, dass man das nun wunderbar im Gottesdienst gebrauchen kann. A-Zeile, B-Zeile, man kann doch einen Chor aufstellen, der Text ist auch überschaubar. Relativ viel Wiederholungen. Klammer zu. Also auf jeden Fall, das ist auch hier da und vorhanden. Und daneben natürlich auch klar, dieser Psalm ist ja nicht irgendwo im Psalter. Er ist an einer ganz bewussten Stelle. Wir kennen das Hallel, die Hallel-Psalmen. Das sind die Psalmen, die im Hallel-Text, also der Pesach-Liturgie, eine Rolle spielen, die vom Auszug Israels in besonderer Verkündigung. Das sind die Psalmen 113 bis 118. Aber im sogenannten jüdischen großen Hallel geht das weiter, Sie ahnen es schon, bis hier, bis zum 136. Psalm. In der Pesach-Haggadah, also in der Ordnung für das Passafest, wird also tatsächlich dieser 136. Psalm immer gesprochen. Und er gehört an den Sabbatmorgen, dieser Psalm, in der jüdischen Denke. Der Sabbatmorgen beginnt mit danke dem Herrn, denn seine Güte währt ewiglich. Heißt aber, wir entdecken, dieser Psalm hat ja eine ganz tiefe Tradition in Israel. Und wir haben immer wieder auch Passagen, wo wir denken, ist das jetzt der Anfang vom 136. Psalm? Manche denken das zum Beispiel im Buch Esra, Kapitel 3, wenn der Tempel, der Brandopferaltar in der nachexilischen Zeit wieder aufgebaut wird, dann fällt diese Zeile, dank dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und viele Ausleger denken, ganz oft ist das in der Bibel so, wenn ein Vers genannt wird, wird der ganze Text genannt, aber der wird nicht mehr zitiert, weil das weiß ja sowieso jeder auswendig. Oder wir haben Passagen in der
in der Ankündigung der nachexilischen Wiederherstellung, Jeremia Kapitel 33, wenn alles wieder gut wird, wenn man wieder das Lied der Braut und des Bräutigams hören wird, dann wird auch erklingen. Und dann kommt Zitat Psalm 136. Oder auch die vorexilischen Gottesdienste. Immer wieder taucht im Gottesdienst dieser Psalm auf. Aber für uns und die am meisten berührend ist, dass wenn wir das einsortieren, diesen Psalm, auch in das Pesachfest, dann wissen wir, Sie ahnen es schon, dass Jesus wenige Stunden bevor er gestorben ist, diesen Psalm gebetet hat. Das war ja Passa. Es war sein Psalm, der Abschluss vom großen Hallel. Zu sagen, danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währet ewiglich. Und damit sind wir natürlich schon in der ganz bewussten Auslegungsspur, die für uns eine ganz, ganz große Bedeutung hat. Jeder Psalm hat seine eigentliche geheime Mitte in Jesus Christus. Auch dieser. Und wenn Sie mit mir hineingucken könnten jetzt in die unterschiedlichen Auslegungsrichtungen zu Psalm 136 und auch in die unterschiedlichen Auslegungszeiträume. In meiner Mini-Bibliothek sammeln sich ja Kommentare aus Jahrhunderten. Und sprachlich sind die natürlich unterschiedlich aufgestellt. Möchte ich gerne heute Morgen Ihnen aus drei Kommentaren, einfach drei Zeilen sagen, da haben Sie eine tolle Gliederung. Also, Teil 1, die Aufgipfelung im Christusgeschehen müssen wir im 136. Psalm erkennen. Klingt das nicht gut? Haben Sie noch nie gehört? Eine Aufgipfelung, ich auch noch nie. Aber das Wort überlebt das Mittagessen. Ja? Aufgipfelung im Christusgeschehen. Was will der Autor uns sagen? Der Autor will sagen, dass die ganzen Linien, die da im 136. Psalm gezogen sind, wunderschön gezogen sind. Also Schöpfung, dank dem Herrn Schöpfung. Geschichte Teil 1, er hat einen Bund geschlossen mit Israel. Guckt euch an, wie er die aus der Sklaverei rausgeholt hat. Geschichte Teil 2, Wahnsinn, er hat sie sogar reingebracht ins gelobte Land. Er hat sie nicht irgendwo verrecken lassen in der Wüste, er hat sie durchgebracht. Tatsächlich, große Könige, die werden ja aufgezählt, mussten klein beigeben, weil Gott dieses Volk in diesem Land haben will. Geschichtliche Fakten, brutale Fakten werden hier benannt. Und es geht ja weiter, die nachexilische Zeit. Und dann sagt der neutestamentliche Ausleger, die eigentliche Aufgipfelung aber vom Psalm 136, die findet ja gar nicht auf alttestamentlicher Ebene statt. Das eigentliche Handeln des Schöpfers und des Erlösers findet seinen Gipfel, seinen absoluten Gipfel natürlich im Christusgeschehen. Es fällt uns absolut leicht, einfach diese Linie, die wir da schon haben, denn seine Güte währet ewiglich, die natürlich ins Neue Testament hineinzuziehen. Und wir merken, diese Linie wird ja nicht kleiner nach dem Motto, ach ja, am Anfang, ja, da war der Schöpfer. Und ja, da war Israel und da war das Schilfmeer. Und jetzt seine Güte währet ewig. Nein, Aufgipfelung, das geht hoch. Der Gott vom Psalm 136 ist nicht am Ende seiner Taten im 136. Psalm der nachexilischen Zeit, sondern der Gott vom 136. Psalm hat den eigentlichen Gipfel noch gerade für uns vorbereitet. Da kommt nämlich Jesus. Und natürlich wissen wir sofort, wenn wir Jesus vor uns sehen, jetzt nicht nur als den Leser des 136. Psalms, sondern als den, der den 136. Psalm nochmal aufgipfelt zum Thema, denn seine Güte währet ewiglich, dann ist alles klar, dann leuchtet dieser Psalm nochmal ganz anders vor uns auf. Ja, Schöpfung, ja, erster Bund, aber Gipfel, Jesus, ganz eindeutig, Gipfel ist Jesus. Vielleicht müssen wir spätestens jetzt diesen Satz ein bisschen nochmal dekodieren oder ein bisschen griffiger machen, denn seine Güte währet ewiglich. Und wir haben natürlich mit diesem Währet, das können wir noch halbwegs hinkriegen, das Andauernde, das Bleibende, aber das mit der Güte, das ist so ein Begriff, der ist natürlich sprachlich irgendwo im religiösen Nirvana da angesiedelt, man hat so einen Eindruck, was es sein könnte. Das ist eine Fachvokabel im Alten Testament. Die Chesed, dann übersetzt man es mit Huld, das ist ja noch schwieriger. Neutestamentlich ganz, ganz einfach, ganz elementar, ganz klar zu übersetzen. Da, wo von Güte, wo von Huld, wo von Chesed die Rede ist, da setzen wir neutestamentlich Liebe ein. Eindeutig. Ganz klar. Das heißt, wenn Sie jetzt das neutestamentliche Pendant zum 136. Psalm haben wollen, landen Sie mit mir in 1. Korinther Kapitel 13, Vers 8. Und da heißt es, Seine Liebe hat kein Ende. Das ist es doch. Das ist es. Seine Liebe hört niemals auf. Das ist Luther. Das ist die neutestamentliche Antwort vom 136. Psalm. Seine Liebe, die Gottesliebe, die Jesusliebe, hört niemals auf. Und das sagen sie in diesem Psalm 26 Mal nacheinander. Seine Liebe hört niemals auf. Und das sollten sie mit mir nicht beim Kreuz landen. An diesem Beleg, an diesem Beweis, an diesem absoluten Gipfel dieses Satzes. Seine Liebe hört niemals auf. Tatsächlich, der Schöpfer, den ersten Bund mit Israel geschlossen hat, diesen Bund über Jahrhunderte, Jahrtausende ausgehalten hat, hat seinen ganz besonderen Gipfel gesetzt in Jesus Christus. Sein Sohn ist gekommen, sein Sohn war auf dieser Erde, sein Sohn hat die Liebe des Vaters gelebt. Er hat sie gelebt in einer Art und Weise, die ist für uns unaussprechlich schön. Dass er tatsächlich sein Leben hingegeben hat am Kreuz auf Golgatha. Mit einem einzigen Ziel, zur Dokumentation und zur Ermöglichung und zum Beweis, dass die Liebe niemals aufhört. Spätestens am Kreuz von Golgatha wird für alle Menschen aller Zeiten ein für alle Mal klar, seine Liebe hört niemals auf. Das Kreuz wird nie zurückgenommen. Die Liebestat wird nie zurückgenommen. Sie steht für immer über aller Schöpfung und über aller Heilsgeschichte als absoluter Gipfel. Diese Liebe des Sohnes Gottes, Jesus Christus. 136. Psalm, Schöpfung, wunderbar. Heilsgeschichte Israels, wunderbar. Gipfel, ganz nah. Aufgipfelung. Jesus. Und dann passt der Satz, seine Güte, seine Huld, seine Liebe währt für immer, hört niemals auf. Diese Aufgipfelung, die dürfen wir zuallererst sehen und wahrnehmen und verstehen. Und natürlich uns daran freuen, dass das tatsächlich unser tiefes Bekenntnis sein darf, weil es belegt ist in den Taten, seine Liebe hört niemals auf. Immer wieder entdecken wir in unserem eigenen Denken, im Denken und auch Empfinden und auch in Vokabeln, auch Sätzen von anderen, diese Grenzlinien, kennen Sie das? Diese eigenartigen Grenzlinien, wo irgendwo eine Grenze für das Lieben von Jesus gesetzt wird. Man wird eine zeitliche Grenze gesetzt. Bis dahin liebt Jesus und dann ist aber Schluss. Man wird eine räumliche Grenze gesetzt. Das und das und das, das kannst du dir gerade noch leisten, aber dann ist Schluss. Man wird eine personelle Grenze gesetzt. Er liebt dich, die, aber die liebt er auf jeden Fall nicht mehr. Und jetzt sagt uns hier der Psalm 36 mit dem Kreuz in der Mitte, seine Liebe hört niemals auf. Sie sprechen, wenn sie den Psalm beten, tatsächlich 26 Mal das zentrale Christus-Glaubensbekenntnis, dass er in seiner Liebe für den ganzen Kosmos ein für alle Mal über diese Welt mit all ihrem Irrsinn, all ihrem Tod, all ihrer Sünde, all ihrer Gottlosigkeit und Verirrung hineingesprochen hat. Seine Liebe hört niemals auf. Was für eine Botschaft in unserer total irren Zeit. Aufgipfelung. Erster Satz. Zweiter Satz, ein anderer Theologe sagt, in Vers 23 springt der Lobpreis zu jüngst Erlebtem ab. Schön, hübsch, ne? In Vers 23 springt der Lobpreis zu jüngst Erlebtem ab. Ich saß da an meinem Schreibtisch und sah quasi den Lobpreis am Absprung. Ja? Also bis 22 war er noch in Form, da war der Lobpreis noch in der Kontinuität. Schöpfungslobpreis, Geschichte Teil 1, Geschichte Teil 2 und dann steht der Lobpreis in Vers 22b wie am Absprung und dann springt er. Wo springt er denn hin? Er springt, so heißt es hier in dieser Auslegung, in jüngst Erlebtes ab. Damit will der Autor sagen, irgendwann mal kommt der uns unbekannte Dichter des 136. Psalms drauf, ich könnte ja jetzt noch endlos weiter ein auf Geschichte machen. Ja, er müsste ja gar nicht aufhören mit seinem, denn seine Güte wäret ewiglich, wenn er nur in Anführungszeichen Auszug aus Ägypten, nur den Einzug ins gelobte Land praktizieren würde. Wenn das ein nachexilischer Text ist, was viele vermuten, dann könnte er ja gerade weitermachen. Dann könnte er erstmal die ganze Josua-Passage noch aufführen, dann könnte er noch die Richter aufzählen und dann könnte er noch gucken, wie er dann reinkommt über Samuel in die Königslinie. Dann sind sowieso alle Welten offen. Das heißt, der Psalm wäre... Irgendwann muss ich abspringen. Irgendwann muss ich abspringen. Aber ich springe nicht ab im Sinne von, so ist es genug, sondern ich springe wohin ab? Ich springe ab in die Gegenwart. In das Heute, in das Jetzt, in das Hier, bei mir. Und das ist gut. Also das Zweite ist dieser Absprung. Ich muss den Absprung finden. Ich muss den Absprung finden. Das ist der zweite Gedankengang zum 136. Psalm. Denn natürlich, wenn ich an der Zäsur bin, in Vers 22, bevor dann in Vers 23 das Uns kommt, er dachte auch an uns, also jetzt dann Betenden und Singenden, er dachte auch an uns, dann weiß ich natürlich, das Phänomen in dieser Kontinuität trotz Absprung ist, die Geschichte hört nicht auf. Das ist ja irre. Diese Geschichte hört nicht auf, die geht tatsächlich weiter. Darf ich Sie ganz kurz in Ihrem Geschichtskopf mitnehmen? Wir sind ja höchstwahrscheinlich irgendwo in dieser berühmten nachexilischen Zeit. Das heißt, die großen Weltmächte haben Israel abgeräumt. Die Assyrer das Nordreich, die Babylonier das Südreich. Es gab keinen Staat Israel mehr. Es gab kein Jerusalem mehr. Es gab keinen Tempel mehr. Gab's alles nicht mehr. Alle in der babylonischen Gefangenschaft. Die nachexilische Epoche hat angefangen. Da kommen wieder einige Tausende zurück. Wir können's nachlesen. Lesen Sie Esra. Lesen Sie Nehemia. Schauen Sie das an, diese Texte im Propheten Haggai. Wow, das war ja alles ganz mager. Wie schwierig, wie klein, wie übersichtlich war das. Dann haben sie mit Ach und Krach sich halbwegs ihre Häuser wieder renoviert. Dann haben sie mit Ach und Krach den Tempel insofern wieder aufgebaut, dass der Altar wieder funktioniert und ein bisschen ihren Gottesdienst gemacht, das Renovierungsprojekt eingeleitet. Da ist wieder ein paar Jahrzehnte liegen geblieben. Merken Sie, was ich meine? Das war doch keine Zeit, wo man quasi von einem großen Halleluja zum nächsten großen Halleluja stürzt. Sondern der Gedankengang war der, wieder erwarten, ganz erstaunlich, macht Gott auch mit uns der nachexilischen Gemeinde noch weiter. Verdient, Anspruch darauf hätten wir absolut nicht. Aber weil seine Güte ewiglich währt, sind ein paar zigtausend von uns jetzt wieder in Jerusalem angekommen. Haben wir erstaunlicherweise wieder einen Brandopferaltar. Sind ein paar, die sich ermannt haben, das Renovierungsprojekt anzugehen und ein Stück aufzubauen im Tempelgeschehen. Konnten wir im Jahr 515 tatsächlich den zweiten, den nachexilischen Tempel einweihen. Aber alles, sehr überschaubar. Doch. Er dachte auch an uns und seine Güte währet ewig. Es gibt uns noch. Das ist es. Es gibt uns noch. Es gibt also noch diese nachexilische Gemeinde. Er hat, oh Wunder, er hat seine Gnade nicht zurückgezogen. Er hat nicht einen Deckel drauf gemacht. Er hat uns nicht geschreddert. Er macht weiter. Und deswegen steht die nachexilische Gemeinde da und sagt, mein Gott, wir sind der Beleg dafür, mit dem, was du an uns und mit uns getan hast. Deine Güte währt ewiglich. Du hättest allen Grund zu sagen, Feierabend, Schluss, aus. Das ganze Projekt Israel ist komplett gescheitert. Ich fange nochmal vorne an oder wie auch immer ich das mache. Nein, deine Güte währt ewiglich. Und dann stehen die da und sagen, er dachte auch an uns, denn seine Güte währet ewiglich. Und jetzt kommen Sie, und jetzt komme ich, mit unserer kleinen, ganz, ganz kleinen Geschichte, und sie ist nicht zu klein, verstehen Sie? Sie ist nicht zu nebensächlich, sie ist nicht zu unwichtig, sondern sie ist ein Beleg für den Leitsatz, den wir miteinander dokumentieren. Seine Güte währet ewiglich. Aber dafür müssen Sie einen Absprung kriegen. Sie müssen einen Absprung kriegen, nämlich den Absprung kriegen, zu begreifen, diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte auf biblischem Boden, wunderbar die Texte, die ist auch nicht nur eine neutestamentliche Geschichte, es sind auch nicht 2000 Jahre Kirchengeschichte nur, sondern 2021. Jetzt haben wir miteinander Psalm 136 gebetet, jetzt haben wir gesagt, und er dachte auch an uns. Er dachte auch an uns, normale Menschen im 21. Jahrhundert, ja irgendwo ihr Leben leben, dürfen erkennen und begreifen, ich bin Teil dieser faszinierenden Schöpfungs- und Heilsgeschichte des lebendigen Gottes. In die letzte Verästelung dieses wunderbaren Baums, wo es mich noch als kleines letztes Blättchen gibt. Aber da gilt das auch. Es gilt. Und ich wage diesen Absprung und ich springe da hinein und sage, deine Güte währet ewig. Auch in meinem Leben. Auch in meinem kleinen Universum, auch in meinen Mandaten, auch in meiner Gemeinde, auch in meiner Zeit. Deine Geschichte hört niemals auf. Warum ist dieser Absprung so wichtig? Denken Sie ganz kurz mit mir darüber nach und Sie werden es sofort erkennen. Wenn Sie den Absprung nicht schaffen, wenn Sie gedanklich auf nur in Anführungszeichen der historischen Ebene des Psalm 136 bleiben, dann ist das nett und auch nicht schädlich, aber es greift zu wenig, denn dann besteht die Gefahr, die der Beter des 136. Psalms gerade nicht haben will, dass es eine Schizophrenie gibt. Nach dem Motto, damals hast du den Gott gehabt, der die Schöpfung gemacht hat und der Israel raus. Aber heute bist du halt in einem ganz anderen Zeitalter und da gibt's ganz andere Götter und Götzen und Welten. Da gilt das von damals und jetzt heute so nicht mehr. Du kannst es noch singen, du kannst auch noch beten. Aber es ist nicht mehr real. Und merken Sie, wenn Sie den Absprung nicht schaffen, was dann passiert? Sie merken es doch für Ihren Geist, Sie merken es doch für Ihre Seele, was dann passiert. Dann haben Sie in Ihrem Leben nicht ein Wahrnehmen der Gottesgeschichte. Dann landen Sie mit mir nur im Sumpf der Menschengeschichte. Und da stehen wir jeden Tag drin. Im Sumpf der Menschengeschichte. Mit dem all dem, was so Tag für Tag für uns dazugehört. Gerade auch in diesen verrückten Zeiten. Und das ist die Alternative. Wenn ich den Absprung nicht schaffe und begreife, seine Güte währet ewiglich, jetzt für mich, für meine Existenz, für meine Zusammenhänge, dann bleibe ich im alten Siff. Und nicht nur in der Menschheitsgeschichte, ich bleibe auch in der Weltgeschichte ohne Gott. In einer Weltgeschichte ohne Gott. Wo nicht der Satz drüber steht, denn seine Güte währet ewiglich. Und stellt sich das mal nur einen Moment vor, wenn der Satz nicht gelten würde, seine Güte währet ewiglich. Mit welcher begründeten Hoffnung wollen Sie in die Zukunft hineinmarschieren? In dem Satz liegt alles, absolut alles. Sonst landen wir statt in der ewigen Liebe Gottes über dem Weltgeschehen, in der vergänglichen Zeitlichkeit und des Untergangs dessen, was wir jeden Tag in dramatischer Weise auf allen Ebenen erfahren. Ich brauche die Gottesgeschichte, sonst lande ich in der Weltgeschichte. Ich brauche die ewige Geschichte, sonst lande ich in der Vergänglichkeit. Und ich brauche die Liebesgeschichte, diese Liebesgeschichte, sonst lande ich in meiner alten Sündengeschichte. Ich brauche sie. Sie brauchen mit mir den Absprung. Merken Sie, wie wichtig der Absprung ist? Dass ich nicht nur mich freue, dass Israel damals durchs Schilfmeer durfte. Ja, natürlich freue ich mich dafür. Aber der Gott vom Schilfmeer hat auch das andere hingekriegt, alles miteinander hingekriegt. Und er hat nicht aufgehört, mit seiner Gottes- und mit seiner Ewigkeit, seiner Liebesgeschichte, Menschenleben zu erreichen, ihr Leben und mein Leben zu erreichen. Also Absprung. Ich weiß nicht, wie Sie drauf sind. Manche sind literarisch drauf, manche sind eher poetisch drauf, manche ganz prosaisch. Mir ist ganz egal, aber schreiben Sie mal weiter. Jetzt schreiben Sie weiter. Ja, natürlich, das ist ja der Sinn von dem Psalm. Oder beten Sie zumindest weiter. Oder sagen Sie es zumindest weiter. Dass seine Güte ewig wird. Weil, warum? Und jetzt kommen Ihre Inhalte. Er dachte auch an uns. Er dachte auch an uns. Und dann gehen Sie mal die letzten 20, 30, 40, 50, 60, 70 Jahre durch Ihres Lebens. Ja? Und schau mal, wo da überall genau das gilt. Denn seine Güte währet ewig. Und sprechen Sie es so konkret wie möglich aus. Denn das ist ja das, was uns hier so fasziniert. Manche bekommt das ganz eigentümlich. Diese furchtbaren Konkretionen. Wir lieben sie in Gebeten eher blumig. So ganz allgemein. Und das heißt es hier, Er hat mächtige Könige vernichtet. Wir denken, Vorsicht, aber jetzt nicht konkreter werden. Doch, sagt der Peter. Das ist unter anderem Sihon und das ist Og. Und da werden die benannt und da wird denen eine Gestalt gegeben. Dann stehen doch mal alle auf. Und seine Güte währt ewiglich. Da bauen sie ihre Krankheiten ein und ihre Katastrophen und all das, was da war, wo Mächtigkeit, wo Feinde dastanden und wo sie heute sagen können, bei all dem, was furchtbar und schrecklich und angstmachend und tief erschütternd war. Aber seine Liebe hat nie aufgehört. Und sie merken mit mir, wie wichtig der Absprung. Also ich habe die Aufgipfelung. Genießen Sie dieses schöne Wort. Die Aufgipfelung Jesu. Sie springen mit mir ab in Ihre Gegenwart, in Ihr Leben hinein. Und natürlich, klar, das darf natürlich nicht unter den Tisch gekehrt werden. Wir haben die Theologen sagen, diesen responsorischen B-Teil als Ostinato. Klingt gut, ne? Ein responsorischen B-Teil als Ostinato. Also die Musikfans wissen sofort Bescheid. Das Ostinato, das ist diese wiederholende Basslinie, ja, wo manchmal in Musikstücken quasi ein immer wiederholender Teil kommt. Und Ostinatio ist eben ganz einfach das wiederholende Element. Und B, responsorisch, klingt ja gut, ne? Heißt einfach nur antwortgebend. Ja, Antwort. Und Sie wissen, dass natürlich jetzt ich noch mein drittes A brauche. Nach der Aufgipfelung und dem Absprung habe ich also noch die Antwort. Ich will natürlich eine Antwort geben. Und es wird hier tatsächlich in diesem Psalm wieder erwarten 26 Mal die gleiche Antwort gegeben. 26 Mal die gleiche Antwort. Denn seine Güte währt ewiglich. Für immer seine Liebe. Gewiss immer seine Liebe. Seine Güte währet ewiglich. Was für eine Antwortzeile. Natürlich, sie fußt, das ist ganz klar, diese B-Zeile von mir, von Ihnen, fußt und krönt in der A-Zeile. Und die A-Zeile, die hat es natürlich in sich. Ich kann nur meine B-Zeile sagen, weil die A-Zeile so toll ist. Wenn die A-Zeile nicht toll wäre, dann würde ich meine B-Zeile nicht 26 Mal wiederholen. Aber weil die A-Zeile es unglaublich in sich hat. Mein Gott ist in sich, hat mit allem, was er getan und gemacht hat. Das ist natürlich traumhaft. Er war es, der täglich im Faktischen meines Lebens da war. Und nicht nur in meinem Leben, in Ihrem Leben, im Leben dieses Werkes, dieser Gemeinde, im Leben seiner Gemeinde seit 2000 Jahren, im Leben des auserwählten Volkes Israel bis zum heutigen Tag. Was für eine A-Zeile. Unglaublich, unglaublich. Und deswegen merken wir natürlich, diese A-Zeile, die dann aufgipfelt in Christus, die ist der Anlass für die B-Zeile. Aber Sie ahnen es schon, ist das Ihre B-Zeile? Sie ahnen es ja. Ist das jetzt Ihre B-Zeile? Wenn ich Sie fragen würde, ist das unser gemeinsam täglich wiederholendes Thema? Ist das das Ostinato? Ist das das, was quasi wie eine sich wiederholende Melodie durch unseren Alltag hindurchgeht. Deine Liebe währt für immer. Deine Liebe währt für immer. Ja, gewiss, deine Liebe währt für immer. Ich will Sie da nicht in irgendeine Welt hineinziehen, aber Sie kennen Ihre B-Zeile, oder? Was kommt denn da so jeden Tag bei Ihnen? 26 Mal. Oder eine Woche oder einen Monat. Was sind unsere B-Zeilen? Mann, wir wissen es doch voneinander. Wir haben ganz bescheuerte B-Zeilen. Wir haben zum Beispiel die B-Zeile des beständigen Sorgengeistes. Das können wir ja wiederholen. Da ist 26 Mal nichts dagegen. Da können wir quasi ein 136er Psalm mit endlos Länge machen. Und wir wiederholen die B-Zeile, unsere B-Zeile. Nicht, dass es keine Sorgen gäbe, verstehen Sie mich nicht falsch. Nicht, dass es nicht Not gäbe, verstehen Sie mich nicht falsch. Ängste, Schwierigkeiten, bitte nicht jetzt in diesem blöden Pseudo-Idealismus abdriften. Aber ist das meine B-Zeile? Ist das meine Antwort? Warum rutschen wir in diese komische Betseite rein? Na klar, wir rutschen einmal durch diese Betseite rein, weil es seit 1. Mose 3 menschlich ist, in eine bescheuerte Betseite reinzurutschen. Wir haben von uns aus nicht die richtige Betseite. Da sagt ja schon der 103. Psalm, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Eigentlich bist du in einer anderen Betseite. Alles ist bescheuert, alles ist doof, die anderen sowieso und Gott auch. Und das muss ich immer zum Ausdruck bringen, zwischen einer Verzweiflung und einer Wut, einer Resignation und einer Aggression, habe ich da meine Betseilensysteme drin. Das ist normal, aber es kommt noch ein Grund dazu. Wenn ich mich natürlich nicht den A-Zeilen aussetze, wird meine B-Zeile blöd. Und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Das ist was zur Seelenhygiene, zur geistlichen Hygiene dazugehört, das zu begreifen. Meine A-Zeile bestimmt meine B-Zeile. Wenn ich durch in der A-Zeile ich noch nicht mal meinen Absprung gespafft habe, geschweige denn, dass ich in den A-Texten vom Psalm 136 angekommen bin, dann habe ich durch in der A-Zeile alles andere. Dann darf in der A-Zeile anderes und andere den A-Text bestimmen. Und da kommt der B-Text raus. Und wenn ich mich jetzt zurückziehe aus der Ansprache mit der richtigen A-Zeile, brauche ich mich nicht wundern, wenn die entsprechende B-Zeile rauskommt. Ich weiß, es ist ärgerlich einfach. Es ist ärgerlich einfach. Wie sieht Ihre A-Zeile aus? Welche A-Zeile sind Sie in diesen Tag hineingegangen? Welche A-Zeilen bestimmen die nächsten Tage? Was sind die A-Zeilen, die ich aus der Geschichte, der Schöpfung, der Heilsgeschichte und der Absprungsgeschichte ihm sage? Und aus diesen A-Zeilen wird Ihre B-Zeile. Wir wissen es. Das ist einer der Gründe, warum Gemeinde zum Gottesdienst zusammenkommt. Weil ich mir unter anderem die A-Zeile gar nicht immer selber sagen kann. Die muss mir manchmal gesagt werden. Weil in der Vernebelung meines Geistes und in dem Schlamm meiner Seele ich gar nicht mehr die eigentlichen A-Zeilen habe. Deswegen brauchen wir die Ansprache im Gottesdienst, in der Gemeinde, im Hauskreis, im persönlichen Miteinander. Sagt mir die A-Zeilen wieder. Die richtigen. Sagt mir nicht die Süße, die ich schon kenne. Sagt mir die A-Zeilen. Dass ich einen Schöpfer habe, der das Universum gemacht hat und das Universum in seinen Händen hält. Er hält das Universum in seinen Händen, bleibend und für ewig. Und da fuscht ihm niemand rein. Dass ich einen Gott habe, der einen ersten Bund mit Israel geschlossen hat und über Jahrtausende es geschafft hat und bis heute es schafft, als Dokumentation seiner Treue und Liebe dieses Volk durchzubringen. Die A-Zeilen brauche ich doch. Und ich brauche meine A-Zeilen. Das andere mich daran erinnert, Andreas, denkt doch dran, so hat es Gott gemacht, das hat er gemacht, das hat er gemacht. So hat er gehandelt. Und dann, wenn ich dann die richtigen A-Zeilen habe, dann laufe ich auch in der B-Zeile. Sonst verharrt sich, kennen Sie das? Wenn mir die Seele so verharzt, wenn sie nicht mehr in einen guten B-Text reinkommt, wenn sie dann in dem Sumpf der Innerweltlichkeit sich verliert, ist das gruselig. Und ich nach Stunden und Tagen wieder auftauche und denke, was hatte ich denn für B-Zeilen da produziert? Mein Gott, vergib mir und hol mich wieder zurück in diese Welt, die du mir gibst. Ach, jetzt wissen Sie, dass der 136. Psalm so gar nicht so schlecht ist. Ja, Sie haben ja schon halb auswendig gelernt, das ist gut. Und jetzt merken wir aber die geistliche Potenz von diesem Psalm. Eine richtig gute geistliche Kraft. Oder ich sage es mal ganz praktisch und ich denke, Sie nehmen mir das nicht übel. Das ist ein Psalm zum Ausprobieren. Das ist einfach ein Psalm, um die Wahrheit dieses Psalms in den vor uns liegenden Tagen auszuprobieren. Gehen Sie doch mal aufgegipfelt durch. Aufgegipfelt, weil die Mitte, die absolute Mitte der Freude und des Glücks eines Menschen, der an Jesus Christus glauben darf, ist dieses Zeichen seiner universalen Liebe, die über den gesamten Mist des Großen und des Kleinen gestellt hat. So eine Aufgipfelung. Ich will die Aufgipfelung sehen. Und ich will den Absprung finden. Den Absprung finden. In seine Geschichte. Mit Ihnen und mit mir. Er dachte auch an uns? Und ich möchte Antwort geben. Und die Antwort, die steht da. Danke dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewiglich. Seine Liebe hört niemals auf. Wir beten. Allmächtiger Gott und Vater, auch an diesem Ort bekommst du die Ehre und den Lobpreis, dass du uns miteinander in diesem Gottesdienst die richtigen Artseilen sprechen ließest. Und es tut unserem müden Geist, unserer niedergeschlagenen, manchmal auch rebellierenden Seele gut, in der Gemeinschaft derer, die dich lieb haben, wieder auf die richtigen Artseilen hingewiesen zu werden. Hol uns aus dem Götzendienst der falschen Artseilen raus. Und lass uns dir die Ehre geben, dir dem Schöpfer, dir dem Geschichtsmächtigen, dir, der aufgipfelt in Jesus und die schönste Liebe über das gesamte Universum stellt. Bitte, schaff mit unseren kleinen, müden, angefochten Seelen den Absprung. Schubs uns, dass wir neu wieder das begreifen und sehen. Er dachte auch an uns, seine Güte währet ewiglich. Und dann gib uns immer stärker, immer klarer dieses wunderschöne Ostinato, diese Grundstimmung, diese Wiederholung der Anbetung deiner nicht endenden Liebe. Gib uns die gute Betseile. Zu deiner Ehre, anderen zu Hilfe. Und auch uns zum Segen und zum Glück. Geh mit in der Wahrheit deiner Worte in die vor uns liegenden Tage. Dich beten wir an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir wollen gemeinsam singen ein Lied natürlich von der Güte. Die Güte Gottes preisen, Lied Nummer 304.